Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier von und mit Claudia und Andreas Lutschewitz, dem Podcast mit Impulsen für klassische Musik, Lebenswege, Emotionen und Wahrnehmungen. Mit viel Klaviermusik begeben wir uns auf eine anregende und auch abwechslungsreiche Reise vorbei an menschlichem, humorvollem und ernstem. Wir bieten ein buntes Kaleidoskop rund um den Dreiklang Musik, Psychologie und Philosophie. Ja, und in den Shownotes verlinken wir, passend zu jeder Folge, ein Buch sowie einen CD-Tipp. Und jetzt Audio ab! Franz Schubert wird oft mit dem Motiv des Wanderers in Verbindung gebracht, sowohl in seinem persönlichen Leben als auch in seiner Musik. Und das kommt, so denke ich, daher, da das Wandern ein zentrales Thema der Romantik war. Es symbolisierte Sehnsucht, Heimatlosigkeit, Suche nach Identität und das Streben nach einer höheren Wahrheit. Wandern bedeutete damals, und ich denke, es ist auch noch heute so, die Geheimnisse der Welt neu zu entdecken, ihre Schönheit, wo immer sie sich auch zeigt, zu bewundern und die Wirkung der Farben und Formen der Natur auf sich wirken zu lassen. Mehrere Millionen Zellen gehören zum menschlichen Sehzentrum, aber wir wissen, dass das Bild, das wir sehen, tatsächlich erst schöpferisch gestaltet werden muss, damit wir es als solches auch erkennen können. Der britische Neurophysiologe Charles Scott Sherrington hat das Gehirn einen verzauberten Webstuhl genannt, auf dem unsere Erlebnisse sinnvoll gewoben werden. Ich würde das Wort verzaubern gerne in verzaubernd abändern, denn schauen ist primär nicht schon Wissen, sondern eher gestalten. Damit meine ich, dass der wandernde Mensch als staunend Erlebender, alles fantasievoll für sich umgestaltet. Die Natur lehrt uns das Staunen, denn in ihr begegnen wir den ungezählten Herrlichkeiten, der wunderbaren Kontinuität des immer wieder neuen Kreislaufs von Tod und Auferstehung. Die Vorgänge der Natur sind eine ständige Neuschöpfung. Und angesichts der immerwährenden Erneuerung, durch die wir Menschen sehen, dass die Welt im ständigen Wandel begriffen ist, verstehen und ertragen wir Fehler, Grausamkeit und Irrwege in der Welt vermutlich gefasster und hoffend oder hoffentlich auch zuversichtlicher. Die Welt, die Natur zu erleben, war und ist zu allen Zeiten leuchtendes Ziel des Homo Viator, also des Menschen, der sich auf der Wanderschaft befindet. Wandern bedeutet, Vergangenes und Gegenwärtiges neu zu erleben, zu bewandern. Und Wandern befreit auch aus kleinlicher Enge. Es ermöglicht, doch zuvor Unsichtbares zu entdecken und lehrt zweifellos auch Selbsterkenntnis. Denn wie ich sehe und was ich sehe, eröffnet mir den Weg zu mir selbst. Und da wären wir dann wieder bei der Freude am Schauen, beim Anschauen und Ausschauen. Die wunderbarste Seite des Wanderns ist das Offenbarwerden einer Wirklichkeit, die nicht von Menschen gemacht ist. Und die Verwandlungen der Natur, die immer wiederkehrenden Wechsel der Jahreszeiten und ihre Erscheinungen lassen uns den Zusammenhang und das Zusammenwirken eines lebendigen Ganzen erkennen, einer Urkraft, das Geborgensein in der Natur. Und diese Urkraft, diese Geborgenheit war vermutlich und unter anderem auch Schuberts persönliche Beziehung zum Wandern. Und was passt zu diesem Natur- und Wanderthema besser als seine Wandererfantasie? Diese Fantasie ist eines seiner virtuosesten und innovativsten Klavierwerke und Franz Schubert selbst gab zu, das Werk nie beherrscht zu haben. Er soll sogar einmal gesagt haben, der Teufel soll dieses Zeug spielen. Dementsprechend ist die Wandererfantasie als sein technisch anspruchsvollstes Werk bekannt. Sie besteht aus 4 zusammenhängenden Sätzen, die im Konzert ohne Pause gespielt werden. Und sie verlangt wahre Virtuosität, denn sie fordert vom Pianisten hohe spielerische Brillanz. Franz Schubert war kein großer Reisender im klassischen Sinne, aber er unternahm zahlreiche Spaziergänge und Wanderungen in der Natur, vorwiegend im Wienerwald und in der Umgebung Wiens. Denn er wurde in Wien geboren, verbrachte dort sein kurzes Leben, er starb mit 31 Jahren in Wien, und heute findet man sein Grab auf dem Zentralfriedhof in Wien, neben Ludwig van Beethoven und Johannes Brahms. Das Wandern bot Franz Schubert eine Möglichkeit zur Reflexion und Inspiration für seine Musik. Viele seiner Lieder thematisieren das Wandern als existenzielle Erfahrung, besonders in Verbindung mit Einsamkeit und Sehnsucht. Daher griff er das Motiv des Wanderers in vielen seiner Werke auf, besonders in seinen Liedern, so zum Beispiel im Lied »Der Wanderer«. In diesem Lied wird der Wanderer als ein ruheloser, Suchender dargestellt, der nie Frieden findet. Die berühmte Zeile »Dort, wo du nicht bist, dort ist das Glück«. Diese Zeile drückt die romantische Sehnsucht nach einem unerreichbaren Ideal aus. Und dieses Wanderermotiv durchzieht Schuberts Leben und Werke als zentrales romantisches Thema. Seine Musik reflektiert die existenzielle Sehnsucht und innere Unruhe des Wanderers, sei es in Liedern, Klavierwerken oder großen Zyklen und soeben auch in seiner Wandererfantasie.
Thank you.
Das originell angelegte, virtuos ausgestattete Werk entstand im November 1822. Und der Name des Werkes rührt von dem im Jahr 1816 komponierten Lied »Der Wanderer« her, das dem Adagio, also dem Satz, den Sie gerade hörten, zugrunde liegt. Charakteristisch für die Fantasie ist der konzertante, ausgesprochen orchestral empfundene Klaviersatz, vollgriffig, passagenreich und mit vielen Oktavgängen. Hier knüpfte übrigens später Franz Liszt an, denn das Werk steht vor allem in klaviertechnischer Hinsicht in einem gewissen Zusammenhang mit dem Schaffen von Franz Liszt. Dieser war so beeindruckt von den Klangmöglichkeiten, die sich in der Wanderer-Fantasie verbargen, dass er diese häufig aufführte und zusätzlich 1851 eine eigene Version für Klavier und Orchester schrieb. Doch zurück zu Franz Schuberts Wanderer-Fantasie. Kompakte Akkordschläge eröffnen den ersten Satz, das Allegro con fuoco. Herausschleudernde Akkordbrechungen, vorwärts drängende Figuren und Passagen und schließlich zwei schmiegsame, gesangliche Nebengedanken, die den hämmernden Grundrhythmus unterstreichen. Auf dem Höhepunkt der leidenschaftlichen Durchführung leiten kühne Harmoniefolgen den allgemeinen Abbau der Spannung ein. Pochende Achtelmotive leiten dann schließlich den zweiten Satz, das dunkeltönige Adagio, ein. Fortwährendes Variieren löst das Klanggeschehen immer mehr in ein Farbspiel auf. Die schwermütige Melodie des Liedes, der Wanderer, wird zunächst zart umspielt, um schließlich durchgreifende Veränderungen durch zupackende Akkorde und den Wandel zwischen Dur und Moll zu erfahren. Doch dann verflüchtigt sich das Thema des Liedes und mündet in mächtige Klangmassen, um sie schließlich im Gemurmel der Bässe zu verlieren. Dieser zweite Satz ist weit mehr als eine groß angelegte Liedfantasie. Nein, mit diesem Satz greift Schubert kühn voraus und nimmt manches von Chopin und Schumann vorweg. Es schließt sich der dritte Satz, das Presto, mit zunächst der Formung des Hauptmotivs aus dem ersten Satz an, und der tänzerische Schwung wird von einer schmeichelnden Walzermelodie unterbrochen. Der abschließende vierte Satz, das Allegro, eröffnet ein robustes Fugenthema. In diesem bravourösen Finale verdrängen nach vierstimmiger Exposition wogende Dreiklangfiguren alles Fugische und das Thema erfährt eine lockere Verarbeitung. Ein rauschender Schluss mit virtuosen Läufen führt zu einem triumphalen Finale. Doch hören Sie zunächst den dritten Satz. Thank you. Die Geschichte von Schuberts Leben ist kurz. Denn wie vor ihm Johann Sebastian Bach, brachte es Schubert Zeit seines Lebens nicht zu internationalem Ruhm. Sein Ansehen beschränkte sich auf einen kleinen Kreis von Bewunderern, unter anderem von Freunden, mit denen er abendliche Schubertiaden realisierte und auch lebte, bei denen getanzt und gezecht wurde und bei denen Schuberts Kammermusik, seine Klavierstücke zu vier Händen, seine Lieder und Tänze aufgeführt wurden und auch genossen wurden. Doch das Musikleben der Stadt Wien wurde zu Schuberts Zeiten vorwiegend durch Beethoven beherrscht. Und in Beethovens breiten Schatten verschwand lautlos Schuberts schlichte Bescheidenheit. Schubert wuchs in einer armen Familie auf und die Belagerung Wiens durch die Truppen Napoleons brachte zusätzlich Härte für die Familie mit sich. Mit 11 Jahren wurde Schubert schließlich Schüler des Wiener Stadtkonvikt und Chorsänger an der Hofburg unter Salieri. Seine musikalische Begabung setzte Lehrer und auch Mitschüler in Erstaunen, doch ansonsten verliefen diese Jahre eigentlich ergebnislos. Mit 17 begann er, Lieder zu komponieren, und es wurde überliefert, dass bereits in diesen jungen Jahren seine Technik fast völlig ausgereift war. Bis zu seinem Tod, in seinem 31. Lebensjahr, hat er ungefähr 600 Lieder komponiert. Seine geniale Begabung, den Text eines Liedes zu erfassen und musikalisch auszudrücken, ist niemals übertroffen worden. Schubert komponierte immens fleißig. In seinen 31 Lebensjahren erschuf er über 1000 Kompositionen. Es war, als ob er den Tod herannahen fühlte und noch so viel wie möglich zu Papier bringen wollte.
Thank you.
Schubert soll einmal zu einem Freund gesagt haben, mir kommt es manchmal vor, als gehöre ich gar nicht in diese Welt. Dem Ruhm ging Schubert in schlichter Selbstlosigkeit aus dem Weg, und zu einem anderen Freund soll er einmal die Bemerkung geäußert haben, ich bin es gewohnt, übersehen zu werden, und es ist mir sogar recht und lieb, da ich mich dadurch weniger beengt fühle. Und so ist es nicht weiter verwunderlich, dass er, naiv wie ein Kind, weder Gönner hatte noch suchte. Und dennoch war auch Schubert der ewige Träumer und romantische Schwärmer, welcher in einem Paganini-Konzert einen Engel singen hörte. Er war ein musikalisches Genie, das die Krankheit viel zu früh auslöschte. Und wie auch bei Beethoven nahm die Presse auch von Schuberts Verscheiden keine wirkliche Notiz. Erst 10 Jahre später entdeckte Robert Schumann die Partitur der C-Dur-Sinfonie bei Schuberts Bruder Ferdinand und schrieb einen flammenden Aufsatz darüber in seiner neuen Zeitschrift für Musik. Und schließlich erwirkte er 1839 die erste Aufführung im Leipziger Gewandhaus. Gerade er, also Robert Schumann, hatte die Bedeutung Schuberts wie kaum ein zweiter erkannt, als er die Worte fand, die Zeit, so zahllos und schön es sie gebiert, einen Schubert bringt sie nicht wieder. Das war eine Folge von Töne und Temperamente, das wohltherapierte Klavier. Danke, dass Sie sich zugeschaltet und bis hierhin gelauscht haben. Schön wäre es, wenn Sie diesen Podcast bewerten und abonnieren. Denn damit erhöhen Sie seine Reichweite und das wiederum würde uns sehr helfen, denn dann werden wir mehr gehört. Und wenn Sie dazu keine Lust oder Zeit haben, dann ist das auch in Ordnung. A bientôt!